Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ADP. Ich bin Oskar.
Und ich bin Lenny, Gude.
Hallo, Gude. Wir sind heute nicht alleine, Leute. Wir sind da mit dem Stadionsprecher vom FC Saarbrücken, Christoph Tautz. Aber er ist auch Nachrichtensprecher und hat seine eigene Talkshow mit FC Saarbrücken. Tautzi ruft an. Lenny, wie würdest du ihn denn sonst beschreiben?
Ich denke mal, die Stimme des Ludwigsparkstadion, so trifft es, glaube ich, ganz gut. Hallo.
Ja, servus. Vielen Dank, das war ja schon mal eine nette Vorstellung hier.
es wird immer netter, Christoph. Sag mal, bist du denn schon nervös wegen morgen?
Ja, ich muss schon sagen, es kribbelt langsam. Also ich wohne ja nicht mehr in Saarland, sondern komme immer für die Spiele vom FCS hier ins Saarland gefahren aus Frankfurt und habe es tatsächlich zu Hause nicht mehr ausgehalten und bin heute schon einen Tag vorher ins Saarland gefahren, war auch gerade eben schon im Stadion und jetzt fängt es immer deutlicher an zu kribbeln.
Wenn du jetzt in Saarbrücken rumläufst, ist dort schon eine Atmosphäre zu spüren, diese Vorfreude in der Stadt oder noch nicht?
Total. Also ich war letztes Wochenende auf einer Party hier im Saarland und da gab es wirklich nur ein Thema und das war nicht das verkackte Spiel von Saarbrücken gegen Dortmund 2 letztes Wochenende, sondern das Pokalspiel gegen Gladbach. Also seit Wochen gefühlt schwebt dieses Spiel über allem im Saarland und deswegen wird es auch höchste Zeit, dass es endlich stattfindet.
Darüber später mehr. Lenny?
Ja.
Du und ich, wir haben ja lange darüber gesprochen, wie wird man eigentlich Stadionsprecher, oder?
Richtig, das ist eine Frage, die mich schon sehr lange beschäftigt. Und was ich dazu auch noch gern so als Frage an dich auch noch stellen möchte, hättest du überhaupt mal gedacht, so früher, dass du Stadionsprecher wirst? Weil ich sag mal so, es ist jetzt nicht so ein Beruf, glaube ich, der typisch ist. Und wie bist du darauf so gekommen?
Nee, also dass ich tatsächlich mal Stadionsprecher werde, hätte ich früher nie gedacht. Und es ist so ein bisschen... Ja, der Zufall hat so ein kleines bisschen eine Rolle gespielt. Also ich habe früher beim Saarländischen Rundfunk angefangen, noch als Schüler. Da gab es so ein Jugendradio, unser Ding, das gibt's auch immer noch. Da habe ich angefangen und weil ich mich für Sport und für Fußball interessiert habe, habe ich dann relativ schnell gesagt, ich würde gern von den Spielen vom 1. FC Saarbrücken berichten. Und war dann immer bei den Heimspielen im Stadion und habe dann da bei unser Ding so Einblendungen gemacht als Sportreporter. Und das war damals noch zu Zweitliga-Zeiten, hat Saarbrücken in der zweiten Liga gespielt.
Oh, und? Also die Zeiten wurden nicht unbedingt besser, hä?
Nee, es ist, also ich habe Zweitliga-Zeiten noch nie als Stadionsprecher erlebt, sondern nur tatsächlich als Reporter. Und als Saarbrücken damals abgestiegen ist aus der zweiten Liga, ist der damalige Medienpartner Radio Salü, das ist ein kleiner Privatsender hier im Saarland, die haben dann gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf den FC. Und SR1, also vom Saarländischen Rundfunk, ein Radiosender, für den ich damals gearbeitet habe, der hat gesagt, dann machen wir das. Und der Chef hat gesagt, wir brauchen irgendeinen, der für uns da die SR1-Flagge im Stadion hochhält, hättest du nicht Bock, da den Stadionsprecher zu machen? Und da ich natürlich damals schon FC-Fan war, habe ich nicht lange nachdenken müssen und habe sofort Ja gesagt. Das war 2006.
Ja. Und jetzt bist du immer noch da, hä?
Jetzt bin ich immer noch da. Mich hat noch keiner weggekriegt.
Das soll auch erstmal so bleiben. Jetzt mal, du hast gesagt, dass du auch großer Fan bist. Kannst du eigentlich dann neutral bleiben? Also sollen Stadionsprecher eigentlich neutral sein? Oder wie ist es bei dir? Also bist du noch ruhig oder geht es bei dir auch schon ab?
Also das ist eine sehr gute Frage, die dir ja wahrscheinlich von 10 Stadionsprecher, weiß ich nicht, da gibt es mindestens 2 verschiedene Antworten. Also ich bin kein neutraler Stadionsprecher, ich bin ein Heimstadionsprecher. Bei mir merkt man, für welche Mannschaft ich bin. Ich jubel natürlich, wenn der FCS ein Tor macht und schreie laut Scheiße, wenn die Gastmannschaft ein Tor macht. Ja. Aber man kann ja auch ein Heimstadionsprecher sein und trotzdem fair sein. Also ich beleidige niemals irgendwelche Gästefans oder irgendeine Gastmannschaft. Das gehört natürlich überhaupt nicht dahin. Genau. Aber es gibt eine WhatsApp-Stadionsprechergruppe. Da sind die Stadionsprecher der ersten 3 Ligen drin. Und da wird genau diese Frage immer mal wieder diskutiert. Weil es gibt Stadionsprecherinnen und Stadionsprecher, die sagen, nee, wenn man diese Rolle hat, dann muss man neutral sein, weil nur dann kann man fair sein. Und also ich finde das schräg, weil also ich bin doch nicht Stadionsprecher in Saarbrücken und sage dann ein Tor von Saarbrücken genauso an oder die Ausstellung von denen wie jetzt von der anderen Mannschaft.
Das ist logisch.
Also das ist dann unrealistisch und unauthentisch. Deswegen, also ich bin da ganz klar auf der Meinung, ein Heimstadionsprecher ist ein Heimstadionsprecher und das ist auch gut so.
Aber Christoph, ganz kurz, Lenny und ich waren jetzt zum Beispiel in Mainz Lenny, erinnerst du dich bei der Aufstellung von den Bremern?
Ja, das war ganz komisch. Soll ich das sagen einfach? Oder?
Sag du.
Also, da haben wir halt zusammen die Erfahrung gemacht, dass der Stadionsprecher von Mainz die Aufstellung von Bremen so angesagt hat, als wären wir die Heimmannschaft. Also typisch halt im Tor die Nummer 1, Nikolas und dann ja der Nachname. Und mich hat das auf jeden Fall verwirrt, weil ich dachte auch, dass mehr so also gängig ist, so Stadionsprecher wie du zu sein, halt emotional für das Heimteam. Und ich kenne das auch nicht anders. Und das ist einfach so, ich sag so, ich glaube auch, dass insgesamt das besser ankommt, wenn man mehr mit dem eigenen Verein mitfiebert, oder?
Ja, absolut. Also gerade wenn ihr die Mainzer ansprecht, Mainz ist da tatsächlich eine Besonderheit. Also dieses Ritual, dass die Gastmannschaft genauso vorgestellt wird, ist noch vom vorherigen Stadionsprecher. Der Wappner hieß der. Der hat ganz, ganz lange Zeit da den Stadionsprecher gemacht, über 30 Jahre. Und das war auch der allererste Stadionsprecher, der die Gäste als Gastmannschaft und Gäste begrüßt hat und nicht mehr als Gegner. Hat er irgendwann auch mal einen Preis für bekommen. Und der hat das damals eingeführt, dass tatsächlich, glaube ich, die Hymne, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, die Hymne der Gastmannschaft gespielt wird und
das
eben
nicht mehr
die,
so.
Ah, okay. Und eben die Ausstellung so gemacht wird. Das kann man natürlich abfeiern als total super und total fair. Die Mainzer Fans haben das auch nach langen Diskussionen mitgemacht. Mit unseren Fans wäre das ein Unding. Und ich finde es auch schräg.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ja auch Fan des FC St. Pauli. Und dort spielen die auch immer, das war auch für mich was komplett Neues, aber da ist es jetzt heute auch noch so, dass sie halt, außer wenn der HSV hinkommt, die Hymne halt des Gegners spielen, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, so, das ist
aber,
schräg.
Jungs, jetzt mal an euch beide eine Frage, auf der anderen Seite, wenn du doch ein Gast bist, dann freust du dich doch darüber, dass du anerkannt wirst, oder?
Ja, total. Also ich finde, das ist eine total schöne Geste, aber es muss dann halt auch ins Umfeld passen.
Ja.
So, und wenn du das bei so einem Traditionsverein machst, glaube ich, ist es tendenziell erstmal schwieriger, weil da die Stimmung im Stadion, glaube ich, eine andere ist als jetzt bei der TSG Hoffenheim. Keine Ahnung. Wenn du da jetzt die Hymne der Gastmannschaft mitspielst, dann singen das wahrscheinlich mehr Leute mit in dem Stadion, als wenn die Hymne von Hoffenheim läuft.
Da hast du recht.
Von daher, da geht das. Aber in vielen anderen Stadien, nee. Also das ist, ihr merkt schon, ich bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich das total schön, weil es eine gute Sache ist. Auf der anderen Seite eine gewisse Rivalität gehört zum Fußball ja auch immer noch dazu. Und wenn man dann irgendwie die Gäste zu sehr begrüßt, die sollen sich jetzt auch nicht so sehr wohlfühlen.
Da hast du recht. Aber Christoph, weil du es gerade gesagt hast, bei einer Traditionsmannschaft ist es schwerer. Also bei Saarbrücken geht es schon mal nicht. Da sind wir uns sicher. Bei den Ultras, die spielen dort nicht mit. Also würdest du eigentlich sagen, dass Mainz keine Traditionsmannschaft ist? Oder wie meinst du das?
Nee, tatsächlich. Mainz würde ich schon als Traditionsverein bezeichnen. In dem Fall ist es wirklich eine Besonderheit, weil der damalige Stadionsprecher da ganz lange dran gearbeitet hat. Also ich habe mich mit dem mal vor 10 oder 15 Jahren bei irgendeiner Schulung ganz lange darüber unterhalten. Und der hat auch wirklich 2-3 Jahre mit seinen Ultras richtig viel Stress gehabt und viele Diskussionen. Aber er hat dann immer wieder gesagt, lasst mich das doch mal machen. Und irgendwann haben die es akzeptiert und haben gesagt, ach Mensch, guck mal, wir sind die Einzigen, die das so machen. Das ist ja irgendwie auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und die Mainzer Ultras sehen sich ja auch eher so, ne, mit Selbsthumor und sagen ja auch, wir sind eine Karnevalsmannschaft und so. Und wir sind sehr, sehr gastfreundlich. Da passt das, finde ich, auch echt gut hin.
Ich finde auch, was du gesagt hast, das ist ja immer noch ein Auswärtsspiel und irgendwo muss es ja auch für den Gegner sich anfühlen wie ein Auswärtsspiel. Und wenn wir jetzt anfangen, so halt das Ganze wie so ein Heimspiel für die zu gestalten, dann können wir gleich für die Auswärtsfans genauso viele oder sagen wir Hälfte des Stadions teilen und dann das Ganze, finde ich, so lassen. Also klingt drastisch, aber ich finde, es geht damit so diese Auswärtskultur auch ein bisschen so verloren, wenn man das jetzt so dauerhaft sehen, sage ich mal, beschönigt so. Klingt drastisch, aber finde ich so.
Ich weiß genau, was du meinst. Also manchmal ist es ja auch einfach schön, bei einem Auswärtsspiel irgendwo im Block zu sein und zu denken, boah, ey, die Musik hier ist scheiße, der Stadionsprecher ist scheiße, jetzt müssen wir erst recht gewinnen.
Ja, also kann ich verstehen.
Christoph, wie ist eigentlich deine Beziehung zu den Ultras von Saarbrücken?
Die würde ich als außergewöhnlich gut bezeichnen. Also wir haben schon keinen regelmäßigen Austausch, aber einen ständigen Austausch. Also wir haben jetzt keinen festen Termin, dass wir einmal in der Woche miteinander sprechen oder so. Aber wenn größere Choreos zum Beispiel geplant sind, dann reden wir in der Regel vorher miteinander und wir gucken, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Also gerade wenn es so Choreos sind, die dann vielleicht mal über den eigenen Fanblock hinausgehen, weil sie über das ganze Stadion gehen, dann ist es manchmal auch ganz hilfreich, wenn man das vielleicht auch mal über Stadionmikrofon sagt, dass diejenigen, die da jetzt nicht unbedingt wissen, was geplant ist, wissen, wann sie welche Pappe hochhalten müssen und so. Mhm. Und es gibt auch viele, viele Themen, die von den Ultras mal kommen, die sie sich wünschen, die ich dann auch versuche, wenn ich damit, wenn ich das teile, das umzusetzen. Zum Beispiel beim letzten Heimspiel hatte der Verein überhaupt nicht großartig auf der Rechnung, dass an diesem Heimspieltag der Holocaust-Gedenktag war. Und da haben unsere Ultras gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Machst du da was? Und der Verein hat gesagt, oh, ja, wissen wir nicht. Eigentlich hatten wir das jetzt nicht geplant. Und dann habe ich halt irgendwie schon beim Verein dafür sehr geworben, sodass wir dann vor dem Spiel auch entsprechend eine Durchsage gemacht haben und da halt klar Flagge gezeigt haben. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Thema, wo das ganz gut funktioniert. Und ja, manchmal gibt es aber auch so Punkte, wo wir dann nicht einverstanden sind, wo wir dann auch akzeptieren, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Zum Beispiel weiß ich, dass so Ballermann-Musik kommt jetzt einfach bei unseren Ultras nicht gut an.
Aber bei dir zu Hause schon, oder wie?
Bei mir läuft es von morgens bis abends natürlich. nee, aber es gibt viele im Stadion, die das dann trotzdem abfeiern, wenn mal so ein Gute-Laune-Hit dann halt läuft. Der macht dann schon auch Stimmung. Und wir haben dann so ein Agreement gemacht, dass ich pro Heimspiel maximal einen spiele. Und das ist jetzt auch keine Ballermann-Mucke, ne? Also Layla zum Beispiel, als damals alle über Layla diskutiert haben, den habe ich nicht gespielt. Aber es gibt so ein, zwei Saarbrücken-Songs, die so ein bisschen in die Ballermann-Richtung gehen, von Manny Manta. Und der läuft dann auch ab und zu mal. Der wird auch morgen im Stadion laufen.
Was du halt angesprochen hast auch schon, also die Connection mit den Ultras. Es gibt ja so als Stadionsprecher, das habe ich mich schon immer gefragt, wie ist es so, wenn man so zum zigsten Mal die Durchsage machen muss, das Abbrennen von Pyrofackeln ist nicht erlaubt. Wie stehst du zu dem ganzen Thema?
Ja, jetzt muss ich ja aufpassen, weiß ja nicht, wer diesen Podcast so hört. Um die erste Frage mal zu beantworten, es gibt Stadionsprecher, die versuchen das dann ganz drastisch und belehrend zu sagen. Ich mache meistens den Standardspruch. Ich sag immer den Satz, ihr wisst, das Abbrennen von Pyrotechnik ist in deutschen Stadien verboten, bitte unterlasst es. So, und zwar auch genauso in diesem Ton. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, auch Pyrotechnik ist ein Teil der Fußballkultur und es sieht sehr oft sehr schön aus, wenn Choreografien gemacht werden und wenn dann auch vielleicht mal ein Pyro gezündet wird oder eine Rauchbombe. Es ist schade, dass der DFB da irgendwie nicht mit sich reden lässt. Es gab ja vor vielen Jahren mal so Bemühungen, dass Ultrabewegung und DFB da miteinander im Gespräch waren. Die hat dann der DFB relativ einseitig abgebrochen. Das finde ich sehr schade, weil ich glaube schon, dass es Möglichkeiten geben sollte, wie man vielleicht kontrolliert auch Pyrotechnik in deutschen Stadien verwenden kann. Mhm. Das Einzige, wo ich wirklich überhaupt gar kein Verständnis habe, sind zwei Dinge. Nämlich zum einen, wenn irgendwelche Bengalos oder wo in Blöcke geworfen werden oder auf Ordner oder sonst irgendwas, da kann ich auch sehr ungemütlich werden. Und was ich genauso beschissen finde, sind Böller. Weil Böller, finde ich, machen gar keinen Sinn. Die sind sehr gefährlich. Die sehen nicht schön aus, sind laut, ist vollkommen sinnlos.
Mhm. Gab es jetzt ja auch auf St. Pauli jetzt am Wochenende den Vorfall mit dem Böller.
Ja, und da habe ich kein Verständnis für.
Weil du es ja angesprochen hast, was mich interessieren würde. Zwar sind Pyros verboten, aber sie kommen immer in Stadien rein. Und jetzt mal, wir können ja ehrlich sein hier, bei uns im Podcast kann man ja ein bisschen reden. Jedes Mal schaffen es die Ultras rein ins Stadion. Vor allem Heimfans. Mhm. Und du bist ja schon lange dabei als Stadionsprecher. Und wie kommen die rein? Wird bei Heimfans ein Auge zugedrückt oder nicht?
Also ich habe noch nie einen reingeschmuggelt, um die Frage gleich zu klären.
Okay.
Und ich so hundertprozentig genau kann ich es euch auch nicht sagen, aber natürlich gibt es Mittel und Wege. Also ob das jetzt tatsächlich irgendwelche Sachen sind, die man am Körper versteckt und den Körperöffnungen und es dann doch irgendwie schafft, bei der Kontrolle damit reinzukommen. Ob es die Möglichkeit ist, dass jemand in der Nähe des Stadionzauns steht und dann vielleicht im richtigen Moment was drüber wirft. Oder ob es vielleicht Deals sind mit Catering-Unternehmen, die dann eben nicht nur Bratwürste in ihren Kisten haben, sondern vielleicht noch zwei, drei andere Sachen. keine Ahnung, Details weiß ich da auch nicht, aber wir sehen es ja jedes Wochenende, es gibt Mittel und Wege.
Morgen werden bestimmt auch paar Pyros abgebrannt. Aber jetzt mal weg von Pyros und was auch brennt, ist gerade ein bisschen die Lage bei euch in der dritten Liga. Ja, was ist da
nicht
los?
Nicht so geil. Ja, wir machen halt keine Tore, das ist das Hauptproblem. Also wir haben jetzt letztes Wochenende zum 11. Mal in dieser Saison unentschieden gespielt. Damit sind wir Spitzenreiter, zumindest in dem Punkt, was alle Profimannschaften in Deutschland angeht. Also wir spielen eigentlich wirklich gut, aber wir machen halt keine Tore. Und das liegt unter anderem daran, dass zwei unserer Topstürmer sich Anfang der Saison verletzt haben, Sebastian Jakob und Patrick Schmidt. Und wir jetzt offenbar in der Wintertransferphase keinen ordentlichen Stürmer gefunden haben, der zu uns gepasst hat. Was ja, ich sehr schade finde.
Grimaldi hat euch ja auch am Anfang, glaube ich, verlassen in Richtung Paderborn. Verbessere mich, wenn es nicht die Saison war, aber ich glaube.
Doch, es war Ende der letzten Saison, genau. Der ist zu dieser Saison nach Paderborn gewechselt.
Okay, gut. Man sieht es ja auch, dieses Offensivproblem. Ihr zeigt ja relativ schwankende Leistungen. Ihr seid aktuell Platz 12. Zwischendurch wart ihr Platz 6, aber zwischendurch wart ihr auch mal Platz 15. Und jetzt habt ihr gezeigt, dass ihr es könnt. Ihr habt gegen Dresden 1-0 gewonnen, ihr habt gegen Ulm, die auch gerade oben mit dabei sind. Das
ganz kurz, Lenny, weil du es ansprichst. Ja? Kurze Frage nur, Christoph. Erinnert dich Ulm an euch ein bisschen?
Weil die auch so ein komisches Stadion haben noch.
Nee, nicht das, komisch, weil ich meine, Ulm ist das in der dritten Liga, was ihr im DFB-Pokal seid. Keiner hat mit denen gerechnet.
Ach so. Ja, stimmt. Die Parallele kann man ziehen. Also Ulm ist tatsächlich, also es ist ja irgendwie in der dritten Liga immer so, dass einer von den Aufsteigern aus der Regionalliga dann irgendwie die Liga rockt. Ja. Letztes Jahr war das Elversberg. Dieses Jahr ist es Ulm. Das ist schon, da gibt es schon Parallelen. Also es ist auch ein Traditionsverein. Das mit dem Stadion war tatsächlich scherzhaft gemeint, weil ich solche Stadien schon auch noch mag. Also diese mit der Tatanbahn und so weitläufige Stadien. Und ja, die hat auch keiner so richtig auf der Rechnung gehabt und rocken das bisher total.
Ja, ja genau. Um jetzt nochmal kurz zurückzukommen. Also ihr habt ja gezeigt, dass ihr es könnt. Und dazwischen schleichen sich ja auch immer so Spiele halt wie gegen Ingolstadt, das 0-2 zu Hause. Du hast ja angesprochen auch
vorhin. Skandalspiel.
Skandalspiel.
Nur mal so. Absolut Skandalspiel.
Warum Skandal? Sorry. Jetzt musst du es sagen.
Also wenn es um dieses Ingolstadt-Spiel geht, da bin ich direkt wieder auf 180. Deswegen, da muss ich kurz reingrätschen. Absolut Skandalspiel. Man muss dazu sagen, wir hätten in der ersten Halbzeit, hatten wir jede Menge Chancen wieder. Wir hätten da schon 2-3-0 zur Pause führen können. Aber der Schiedsrichter, und das ist wirklich das allererste Mal, dass ich mich über einen Schiedsrichter so dermaßen öffentlich aufgeregt habe, der Schiedsrichter hat dieses Spiel verpfiffen, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe. Also es gab 5 krasse Fehlentscheidungen und alle Fehlentscheidungen waren gegen Saarbrücken. Er hat eine rote Karte, eine glattrote Karte gezeigt, die keine rote Karte war. Er hat eine gelb-rote gezeigt wegen 2-mal Meckerns, nachdem sich unser Spieler Bonet Oafero beschwert hat, nachdem er ein reguläres Tor von uns nicht gegeben hat. Wir hätten 2-mal Elfmeter bekommen müssen. Also das war wirklich, so ein Spiel habe ich schon, so ein Spiel habe ich noch nie erlebt.
Und
deswegen absolut Skandalspiel.
Und ganz kurz, fällt es dir jetzt da in diesem Moment umso schwerer, deine Funktion als Stadionsprecher beizubehalten und nicht in diesen Fan-Modus umzugehen?
Ja, also manchmal geht ja beides. Also ich habe tatsächlich nach dem Spiel abgewartet, bis der Schiedsrichter in der Kabine war, auch einfach, weil ich das Pfeif-Konzert nicht unterbrechen wollte. Und habe dann gesagt, habe dann auch über dem Stadionmikrofon gesagt, dass das ein besonderes Spiel war und habe unseren Fans empfohlen, dass wenn sie das Spiel abends nochmal im Fernsehen anschauen, dass sie auf jeden Fall einen Schnaps mitnehmen sollen, um das zu ertragen. Und habe dann gesagt, nächste Woche fahren wir mit viel Wut im Bauch nach Dortmund und dann haben wir hoffentlich dort einen ordentlichen Schiedsrichter. Das habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gemacht, sowas. Aber in dem Moment musste das raus und da war dann halt auch der Fan in mir, der da gesprochen hat. Und das war aber, glaube ich, auch trotzdem ganz gut, weil die Stimmung im Stadion war wirklich explosiv, teilweise aggressiv. Und dann ist es manchmal wirklich gut, wenn dann der Typ am Mikrofon das ausspricht, was viele denken.
Weil ja, das nimmt, siehst du dann
das nicht nimmt ganz viel, ja, und das nimmt ganz viel Luft raus. Und deswegen habe ich das in dem Moment auch gesagt. Hab Gott sei Dank keine Strafe vom DFB bekommen.
Gott sei Dank.
Legenden zufolge verließ der Schiedsrichter das Stadion mit einem niegelnagelneuen Audi.
Richtig.
Was denkst du, ist jetzt so für die kommenden Spiele wichtig? So jetzt abgesehen von Gladbach, in der Liga geht es ja gegen Unterhaching dann. Was denkst du, ist da wichtig, so zu zeigen, so abgesehen jetzt von der Offensive? Weil die Situation ist ja schon, also es ist ja zum Aufstieg, sage ich mal so, ist Platz 3 sind es 9 Punkte. Die lassen sich auch schnell wieder einholen, auch wenn es jetzt ein bisschen viel klingt, aber in der dritten Liga kann sowas ganz schnell passieren. Und was denkst du, wird jetzt besonders entscheidend sein für den Rest der Saison so?
Also die lassen sich einholen. Wir haben ja noch ein Nachholspiel gegen Köln. Also dann theoretisch, wenn wir das gewinnen würden, wären es nur noch 6 Punkte auf Platz 3. Und ich glaube, das sehen auch alle unsere Fans so. Man kann der Mannschaft tatsächlich gar nichts vorwerfen in diesem Jahr, weil die Leistung immer gestimmt hat. Also du hast nie den Eindruck, dass die keine Lust haben oder dass da irgendwas nicht funktioniert. Die spielen gut. Sie sind eigentlich in allen Spielen dominant gewesen. Wir hatten Chancen ohne Ende. Vor kurzem hat der Kicker irgendwie mal nachgezählt, dass wir in diesem Jahr in den 3 Spielen 64 Mal aufs Tor geschossen haben und nur ein Tor gemacht haben. Also das ist halt das Ding. Wir müssen jetzt mal Tore machen. Und dann bin ich mir relativ sicher, wenn wir jetzt gegen Unterhaching gewinnen und dann irgendwann...
Dann sind es ja nur noch 3 dann, vielleicht, weil einer von denen passt ja auch immer mal.
Genau, und dann ist es wie so oft im Fußball, ne? Wenn es dann, wenn du den Bock mal umgestoßen hast, dann funktionieren plötzlich Sachen, die vorher nicht funktioniert haben.
Mhm.
Kurze Frage, lieber DFB-Pokalfinale oder Relegation mit Saarbrücken?
Oh, schwierig. Das finde ich wirklich sehr, sehr schwierig.
Schnelle Antwort.
Also es wäre natürlich ein Traum im DFB-Pokal.
Okay, ich mach's dir leichter. Finale gegen Kaiserslautern, Verlängerung.
Ja, okay.
Oder Relegation gegen Schalke.
Nee, dann nehme ich auf jeden Fall Lautern. Also, klar, die würde ich auch schon im Halbfinale nehmen, ist egal. Aber nee, also wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, DFB-Pokal-Finale ist schon
so ein
geiler,
Erlebnis.
Ja, das erlebst du als Drittligist oder wenn vielleicht irgendwann mal Zweitligist, erlebst du das nie bis ganz, ganz selten und aufsteigen können wir dann auch nächste Saison noch.
Ja, das haben nur die Hertha-Bubis geschafft, sowas.
Ja.
Apropos Aufstieg, das ist auch ein Thema, was mich auch selber betroffen hat sogar. Also ich bin, muss ich jetzt schon mal ganz kurz sagen, falls es verwirren soll, ich bin dreierlei Fan, also ich bin von 3 Vereinen.
Oha. Ganz kurz. Christoph, das
jetzt bin ich gespannt.
Ich finde das doch schlimm, oder? Ich finde von einem Verein richtig. Ich bin Werder-Fan. Wie siehst du das? Ganz kurz, Lenny, sorry.
Also ich bin zu 100% Fan vom ersten FC Saarbrücken, aber ich habe trotzdem auch Sympathien. Zum Beispiel, da ich jetzt seit irgendwie über 10 Jahren in Frankfurt wohne, freue ich mich schon auch, wenn die Eintracht gewinnt. Ja. Mhm. Meine 2 Söhne, die sind 5 und 8, die wachsen natürlich in Frankfurt als Eintracht-Fans auf. Da wäre es jetzt blöd, wenn ich mich jedes Mal über die Eintracht aufregen würde. Mhm. Von daher, also mein Verein ist der 1. FC Saarbrücken, aber ich kann schon verstehen, dass man sich auch für andere Vereine freuen kann.
Ja, okay. um mich zu erklären, ich bin, also an allererster Stelle steht bei mir der SVW in Wiesbaden. Da bin ich jeden...
Nicht
also,
wirklich.
Doch.
Jetzt geht's los.
Ich komme aus Wiesbaden und da muss man natürlich Local Support zeigen. Das wäre doch blöd. Also die Fansituation bei uns ist komplett am Arsch, das kann man so sagen. Aber es wäre doch blöd, wenn ich jetzt auch rüber wechsle zur Eintracht und hier den Verein im Stich lasse. So,
aber das finde ich ganz stark.
Ich bin seit jetzt so ungefähr 10 Jahren, 11 Jahren Wiesbaden-Fan. Und der Verein steht so, wir haben ja in der Zeit auch schon gegen Dortmund und St. Pauli gespielt. Also Dortmund ist noch so der dritte. Aber da war auch für mich so, das war Wiesbaden so an oberster Stelle. Und das möchte ich nur mal dazu gesagt haben. Und warum mich das Ganze jetzt betroffen hat, letztes Jahr seid ihr ganz knapp an der Relegation vorbeigeschrammt. Das war am letzten Spieltag das Drama, das um mal unsere Zuhörer hier aufzuklären. Folgende Situation, am letzten Spieltag konnten, ich meine, 3 Vereine noch entweder direkt hochgehen oder per Relegation. Das waren Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken. Und am Ende war es so, dass Wiesbaden das Spiel gegen Halle mit 1-0 gewonnen hatte, damit zwischenzeitlich auf Platz 2 stand. Saarbrücken gegen Viktoria Köln mit 2-1 gewonnen hatte, womit sie auf Platz 3 stand, also auf dem Relegationsplatz.
Und dann kam Osnabrück und hat von euch beiden die Party gecrashed erstmal.
Richtig.
Die 94. und 96. Minute, ja.
Es war ein trauriger Tag. Also ich war bei diesem Platzsturm dabei, diesem Fehlplatzsturm. Und da habe ich dann gesehen, dass Osnabrück tatsächlich es geschafft hat, gegen Dortmund 2 innerhalb 2 Minuten das Spiel zu drehen und direkt aufzusteigen. Und für mich war es ja noch irgendwo vertreten, wir sind ja die Relegation da gekommen, aber wie war es für dich so? Also ich meine, da war bei euch gab es ja auch einen Platzsturm und ich meine, wie hast du diesen Moment erlebt? Du musstest es ja, glaube ich, ich weiß nicht genau, ich kann es dir leider nicht, ich war ja nicht dabei, war's aber musstest du es dann auch, ja, es war ein Heimspiel.
Ja.
Und also musstest du das dann durchsagen, dass ihr gerade doch nicht aufgestiegen seid? Und wie schwer war das?
Genau. Genau, also es war tatsächlich einer der schwierigsten Momente in diesen 18 Jahren bisher, weil es so war, dass unser Spiel zu Ende war. Mhm. Wir haben 2-1 gewonnen und es hatte sich so im Stadion rumgesprochen, ey, wir sind gerade auf Relegationsplatz, das sieht gut aus. Und ich hatte, oder bei den Spielen in der dritten Liga ist der Aufnahmeleiter von Magenta immer neben mir, weil wir schon sehr lange kennen. Und dem habe ich kurz bevor unser Spiel zu Ende war, habe ich ihn gefragt, ob denn alle Spiele sonst zu Ende sind. Hat er gesagt, nee, in Osnabrück wird noch gespielt. Und dann war unser Spiel zu Ende und es war so eine ganz komische Stimmung im Stadion. Es war ein kurzer Jubel, aber alle wussten nicht so richtig. Und dann kurz 5 Sekunden nach Abpfiff bei uns sagt der Dirk, so heißt er, sagt zu mir, in Osnabrück ist gerade was passiert. Und dann
da wusstest du schon, ne? Oh, jetzt wird's eng.
Dann haben die erstmal das erste Tor gemacht. Und dann habe ich nur gesagt, abmoderiert mit 2-1 gewonnen, aber es gibt keine guten Nachrichten aus Osnabrück. Und dann war halt Totenstille im Stadion und dann war das tatsächlich so, dass das 1-1 hätte ja auch noch gereicht für uns, soweit ich weiß. Und dann war wirklich, das waren so 1,5 Minuten im Stadion, die Spieler waren alle noch auf dem Platz, also unsere Spieler, alle Zuschauer waren noch auf den Rängen und es war ganz, ganz seltsam. Ich habe dann auch durchgesagt, neben mir steht der Dirk, der ist Aufnahmeleiter von Magenta, das ist derjenige, der hier am schnellsten verbunden ist mit Osnabrück, der hört mit einem Ohr mit und so weiter, was passiert, egal ob Abpfiff oder was anderes, sage ich sofort durch. Und dann, der Dirk ist auch Saarländer und FC-Fan. Und dann sehe ich halt, wie dem Dirk plötzlich eine Träne in die Augen schießt und hatte schon eine Ahnung, was das bedeutet. Und dann hat er nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, die haben jetzt gerade das 2-1 gemacht.
Oh.
Und dann musste ich das halt auch durchsagen.
Ah, das...
Und das war halt krass, weil du siehst dann halt die Spieler, die dann auf dem Platz zusammenbrechen. Du guckst so in die Menge, wo Leute anfangen zu heulen, wo dann wirklich ganz viele Emotionen irgendwie durchkommen. Und dann, das stimmt, dann gab es bei uns einen Platzsturm, aber nicht, und das, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, aber nicht, weil die Fans irgendwie sauer waren, sondern weil die Fans wirklich das Bedürfnis hatten, die Spieler zu trösten. Und dann sind aus unserem Fanblock von der Haupttribüne, von der Herbert-Becker-Tribüne, also der Gegentribüne, sind die Leute zu den Spielern und haben sie einfach nur in den Arm genommen. Und dann sind die, das hat so ungefähr 5 Minuten gedauert und dann ist die Mannschaft erstmal wieder in die Kabine, damit die selber irgendwie mit der Situation klarkommen. Und das hat dann auch nochmal so 5 bis 10 Minuten gedauert, dann sind sie nochmal rausgekommen und dann standen halt wirklich alle auf dem Spielfeld. Einige waren dann noch im Block, einige waren auf dem Spielfeld, die Spieler mittendrin und alle haben zusammen gefeiert. Und das war so eine ganz strange Atmosphäre, weil du auf der einen Seite todtraurig warst wegen dieses Dramas. Und auf der anderen Seite so unfassbar stolz, wie diese Atmosphäre zwischen Spielern und Fans da entstanden ist. Also das ist, glaube ich, auch was kein Mensch, der an dem Tag im Stadion war, nochmal vergessen wird. Das war so eine einmalige Stimmung, die, ja, sowas gibt's halt auch nicht so oft, ne? Dass du in 2 Minuten von dem Relegationsplatz auf den 4. Platz wieder rutschst.
Es war verrückt. Ich war da zu dem Zeitpunkt auf dem Rasen und da kam ein Freund auf mich zu. Und dann habe ich gerade gesehen, dass Osnabrück das Spiel noch gedreht hat. Und ich wusste auch nicht richtig, was ich ihm sagen soll, weil der war richtig glücklich, weil er gerade mit einem Spieler im Arm gefeiert hat. Und da musste ich ihm sagen, dass wir doch nicht direkt hoch sind, sondern dass Osnabrück das Spiel gedreht hat. Es war auch, obwohl für uns die Relegation dann noch da war, war es für mich total schwer, ihm das zu sagen, weil ich war so ungläubig darüber, dass das gerade passiert ist. Und die Geschichte, die sich bei euch abgespielt hat, die ist mir in der Zeit, also es wurde ja viel darüber geredet, so dass Osnabrück das gedreht hat, so Wiesbaden ist ja fast wie der HSV, also ist ja wie der HSV, wie das dem auch passiert ist, zu früh gefreut.
Also ganz kurz,
schon krass, ja.
Der HSV, das ist ja, also ich meine, Saarbrücken natürlich bitter, aber für den HSV eine ganz bittere Pille gewesen.
Ja, sowohl für den HSV als auch für Wiesbaden. Also ich glaube, wenn du wirklich emotional schon durch bist und sagst, geil, das haben wir haben es geschafft, und dann wirst du wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das ist Horror.
Ja, Aber ja, ich meine, Lenny, Bielefeld war dann ja auch ein Zusammenbruch, was sie gespielt haben, auch jetzt in der dritten Liga. Ne?
Ja, Bielefeld, das ist nochmal eine ganz eigene Sache für sich. Was ich halt mich bei uns gestört hat, unser Stadionsprecher hat nicht gesagt, dass in Osnabrück noch gespielt wird. Bei uns wurde gesagt, damit steigen wir auf in Liga 2. Und dann haben sich die Tore geöffnet und durften alle auf den Rasen. Und ja, um jetzt den Kreis zu schließen, eure Geschichte ist mir einfach insgesamt zu sehr, sagen wir so, das ist so in den Rückraum geraten, sage ich mal so. Also weil, was sich bei euch abgespielt hat, fand ich auch sehr krass, so als ich das mitbekommen habe. Und es tat mir auch schon sehr leid, weil so ein Verein wie Saarbrücken, der hat es auch verdient, wieder höher zu spielen, natürlich.
Ja, aber wie gesagt, also irgendwie ist da was entstanden, auch nochmal zwischen Mannschaft und Fans, und das ist das Positive, was man von diesem Tag mitnehmen konnte.
Ja, der Tag war für mich schlimm. Dortmund hat an dem Tag die Meisterschaft verspielt. Da war für mich nichts Positives.
Das war auch für mich einmalig, allerdings.
Ja, leider.
Also, die Mainzer waren da eine gute Party-Crasher-Truppe. Christoph, du bist diesmal unser Gast. Deswegen mache ich mit dir, ich mache sonst immer mit Lenny, den Fragenhagel. Okay?
Okay, ja.
Vor Spieltag. Also, du musst immer ein Wort antworten. Was ist das Letzte, was du machst, bevor du ins Stadion gehst?
Bevor ich ins Stadion gehe?
Was brauchst du, um dich zu beruhigen?
Tatsächlich gar nichts. Das geht alles erst im Stadion los. Also ich habe Rituale, aber die beginnen alle erst im Stadion. Vorm Stadion gar nichts. Kopf ausschalten.
Kopf ausschalten, okay, gut. Wer gewinnt heute, Leverkusen oder Stuttgart?
Leverkusen.
Wer hoffst du wird Meister?
Also ich mag den Rainer Kallmund ja sehr, der lebt ja hier im Saarland.
Ich weiß, ich meine,
ihr wart ja auch befreundet. Deswegen, dem würde ich das wirklich von Herzen gönnen, deswegen sage ich jetzt einfach mal Leverkusen.
Apropos, Leute, er hat schon erwähnt, checkt auch alle gerne, Tauzi ruft an, seine Show bei YouTube ab. Mit FC Saarbrücken, wo stehe ich am Ende der Saison?
Platz 3.
Geht ihr hoch oder nicht in der Relegation?
Ja, auf jeden Fall.
Gegen Gladbach, gewinne ich oder verliere ich?
Also ich sehe mich da als Fan und da bin ich automatisch ein Gewinner, dass ich dieses Spiel sehen darf. Ja, ich habe schon gehört in der letzten oder vorletzten Folge, ihr seid da unterschiedlicher Meinung.
Ganz kurz, Christoph, ich habe gesagt, dass ihr gewinnt. Lenny war es. Lenny hat gesagt, dass ihr nicht gewinnt. Hä?
Ich habe
einmal 1-3 und 3-1 oder so, ne?
Ich habe 1-3 getippt, aber das heißt nicht, dass ich euch nicht gönnen würde, sondern mich würde es sehr freuen, wenn Saarbrücken, ihr habt es ja schon mal gezeigt, ihr habt ja gegen 2019-20 war das, seid ihr auch bis ins Halbfinale gekommen, gegen Leverkusen, könnt ihr dieses Jahr auch wieder schaffen?
Hoffentlich nicht. Bei der Auslosung, wenn Leverkusen kommen würde, wäre eine bittere Pille in Saarbrücken,
oder? Doch, diesmal schlagt ihr die einfach mit 3-0.
Boah, die sind schon sehr gut drauf gerade.
Was ist Leverkusen?
Die haben einen Lauf, da freut sich der Rainer Kallmund bestimmt.
Absolut.
Wenn ich jetzt einmal ganz kurz eine Frage reinwerfen kann, wenn wir beim DFB-Pokal hier schon sind, ja? Da war ja, sagen wir mal so, ein mehr oder weniger verrücktes Spiel gegen Bayern.
Aber hallo.
Wie hast du das erlebt? Was war ganz kurz? Gute Frage. Nach dem Spiel warst du in der Kabine und wie ging es da ab?
Ich war nach dem Spiel tatsächlich komplett in einem luftleeren Raum. ich habe das noch nie in meinem Leben gehabt, weil ich mich zum Ende des Spiels darauf eingestellt habe, dass die Bayern jetzt mit irgendeinem Konter irgendwie den Sack zumachen und gewinnen. Mhm. Oder dass es halt in die Verlängerung geht und dann Harry Kane eingewechselt wird und wieder abgeschossen werden. Und ich habe mir schon so meine Worte irgendwie zurechtgelegt, von wegen, wir haben aber trotzdem gekämpft, sind stolz auf die Mannschaft und bla bla bla. Und dann ist dieses Tor gefallen in der 96. Minute durch Marcel Gauss.
Und dann ging's ab.
Und ich stand da und ich konnte das einfach nicht begreifen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch gar nicht gesehen, wer es genau war von uns, weil alle hochgesprungen sind. Und habe wirklich nur, es gibt einen, der mir immer so ein bisschen hilft, so eine Art Assistent und 3-4 andere Leute, die drumherum stehen, die habe ich alle angeschrien, wer war's? Weil ich den Torschützen durchgeben muss und ich es nicht gesehen habe, war mega aggro, weil es keiner wusste. Und dann war das vorbei und dann sehe ich, wie alle Leute da irgendwie abfeiern und denke so, was ist denn mit mir los? Ich war wirklich, ich war komplett luftleer. Ich habe mich nicht freuen können. Es war einfach unbegreiflich. Es hat locker eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, bis ich das überhaupt realisiert habe.
Verrückt. Und wie war es dann für dich, durchzurufen?
Ja, Hammer. Also das ist wirklich das Spiel gegen die Bayern, ist so ein Spiel bei so einem Verein wie bei uns, da redest du auch wirklich noch in 30 Jahren drüber. Also es gab, 1977 gab es mal ein Spiel gegen die Bayern in der Bundesliga. Das haben wir 6-1 gewonnen. Mit Beckenbauer und Sepp Maier und keine Ahnung. Ja. Über dieses Spiel wird heute noch gesprochen und alle, die damals schon auf der Welt waren, behaupten, dass sie da im Stadion waren. Und ich glaube, dass dieses 2-1 in der 96. Das ist auch so ein Spiel, das ist unser Bayern-Spiel der jetzigen Generation. Darüber reden wir auch noch in 20, 30 Jahren. Also, das passiert halt nicht. So oft.
Yeah, Christoph, ich will dir jetzt nichts ins Wort legen, aber natürlich war die Geburt der Kinder schöner, aber danach kommt dieser Moment gegen die Bayern.
Genau so sieht's aus.
Ihr habt ja auch da einfach Geschichte geschrieben. So, da kann man nichts anderes sagen. So generell,
ja.
Die Saison wurde im DFB-Pokal Geschichte geschrieben und das wird es, so wie die Situation jetzt ist, dass jetzt so viele kleinere, also Underdogs einfach mal, die Chance haben, ins Finale, also Halbfinale oder Finale einzuziehen. Sowas wird es so schnell nicht mehr geben. Und ich denke, dass vor allem morgen einfach auch erstmal der Genuss so von diesem Ganzen, von dieser Situation so im Raum steht. Und ich denke, da möchte ich auch gerne nochmal so eine Frage stellen. Erstmal die Frage, wie motivierst du als Stadionsprecher so das Team und die Fans vor so einem Spiel wie gegen Gladbach morgen? So, wie motivierst du die und gibst ihnen so den Glauben daran, dass sie es schaffen können, dass sie es schaffen können, theoretisch ins Halbfinale einzuziehen? Was machst du da so?
Da muss ich niemanden motivieren. Also,
Lenny, alle sind doch schon heiß, hä?
Die Fans brennen, die Mannschaft brennt. Da musst du niemanden motivieren. Das ist auch tatsächlich, das ist so ein bisschen wie bei der Frage mit der Pyrotechnik. Ein Stadionsprecher hat eigentlich gar nicht so viel Einflussmöglichkeiten. Also wenn niemand hört auf, ein Pyro zu zünden, wenn der Stadionsprecher sagt, es ist verboten, bitte hört auf damit.
Ja.
Niemand.
Das stimmt.
Genauso, ich weiß, dass das in Wiesbaden tatsächlich ein bisschen anders war, aber in vielen Stadien ist es auch nicht so, dass der Stadionsprecher dafür die Stimmung verantwortlich ist. Dafür gibt es halt die Ultras, dafür gibt es den Capo, der die Ansagen macht. Und das kann man vielleicht mal unterstützen, indem man mal einen Spruch bringt und damit nochmal ein bisschen Stimmung in die Bude bringt oder indem man vielleicht auch mal die Zuschauer ein bisschen auffordert, jetzt nochmal Gas zu geben. Aber ganz, ganz, ganz dosiert. Also, ja. Weil tatsächlich dafür sind die Ultras da. Die Ultras sind für die Stimmung da. Ich bin das Sprachrohr sozusagen der Fans für den Ablauf im Stadion. Aber klar, mache ich auch. Es ist schon so, es ist ein Unterschied, ob du als Stadionsprecher bei der Aufstellung mit der Mannschaft, ne, oder beim Einlauf, ob du da mit Emotionen dabei bist oder ob du jetzt wie bei manchen Vereinen dann ein Radiomoderator da steht, der einfach so seinen Schuh runterbietet, ja, der vielleicht eine komische Stimme hat und dann denkt, jo, ist mein Job, mache ich jetzt. Ja. Das spielt natürlich schon auch eine kleine Rolle. Aber im Großen und Ganzen machen das die Fans logischerweise.
Verstehe ich. Muss ich jetzt wieder eine eigene Erfahrung mit einbringen. Ich weiß nicht, ob das auch, wir hatten mal eine weibliche Stadionsprecherin, ich weiß nicht mehr, wer es war.
Die Dani, ja.
Richtig.
Die Dani.
Ich muss mal Kritik ausüben. Also, das war auch damals der Pokal gegen St. Pauli, als wir weitergekommen sind. Zwischendurch, also das war ja lieb gemeint und so, aber das ist ja mehrmals passiert. Sie hat einfach so wenn Wiesbaden nochmal so in den Schlussminuten nochmal so Gas gegeben hat, so, auf geht's Jungs, werft nochmal alles rein. So, ich fand das irgendwann so nervig, weil es so kontinuierlich passiert ist, nicht dosiert, wie du gesagt hast, sondern weil es immer wieder reingeworfen wurde. Und ich muss zugeben, das hat mich irgendwann einfach nur genervt, so als Zuschauer.
Ja, also danach gab es noch einen Stadionsprecher in Wiesbaden, der war noch schlimmer.
Tobias
Radloff.
Ja, das ist auch schwierige Geschichte. Also mit unserem jetzigen bin ich zufrieden. Der Mann macht's ganz gut.
In dem Sinne, alle sind zufrieden. Christoph, wir danken dir, dass du da warst. Wir wünschen dir und ganz Saarbrücken viel Glück. Ich glaube ja ans 3-1. Und dann werden wir sehen. Danke fürs Einschalten, Leute. Diese Woche am Dienstag, sonst jede Woche Mittwoch. Und nochmal check, Tauzi ruft an bei YouTube ab. Dankeschön.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön für deine Zeit.